Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hype und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. So, da sitzen wir also wieder im neuen Jahr 2018 und
in alter Besetzung.
In alter Besetzung, Ernst Konrad und Jakob Hodeck.
Hallo und willkommen.
Und wir machen uns im Prinzip immer noch über dasselbe Gedanken, nämlich wo der Markt hin möchte und wohin er soll im neuen Jahr. Zwei Themen haben wir uns für heute in der Kaffeeküche zurechtgelegt. Einmal ein makroökonomisches Thema, nämlich die großen Bond-Gurus, die Herren der Anleihen in den USA, haben das Ende des Bullenmarktes auf der Anleihenseite verkündet. Dieser Bullenmarkt läuft, seit ich 13 bin, 1981, genau. Und das wäre doch ein erhebliches Ereignis. Und das zweite Thema, was wir uns anschauen wollen, ist der Zustand der Konsumgüterindustrie, wo es einigen Firmen irgendwie nicht mehr so gut geht wie noch vor einigen Jahren. Fangen wir vielleicht an mit unserem Makrothema. Ernst, wie siehst du das? Haben die Bond-Gurus recht? Müssen wir jetzt umschulen auf der Anleihenseite?
Wenn man so die letzten Jahre anschaut, dann waren die ja am Rentenmarkt je nach Segment gar nicht so gut, wie man meint. Also beispielsweise das letzte Jahr war für Staatsanleihen jetzt nicht gerade besonders interessant. Die sind doch mehr oder weniger um die Nulllinie gegangen.
Der XP bei minus 1%
genau.
Etwa. Und also deutsche Staatsanleihen.
Deutsche Staatsanleihen, aber auch amerikanische haben sich nicht sehr gut entwickelt. Und man muss vor allem berücksichtigen, wenn man das Ende des Bullmarkets im Anleihebereich tatsächlich ausruft, welche Begründung dann nachgeschoben wird. Die wesentliche ist typischerweise, dass die Inflation ansteigt. Das ist ja das große Phänomen, dass wir in USA, obwohl scheinbar der Arbeitsmarkt leergeräumt ist, trotzdem keinen wirklichen Anstieg der Inflationsraten haben, weder der Headline Inflation, noch der Kerninflationsrate und auch die Löhne steigen nicht so stark. Also wir sind bei den beiden Inflationsraten, die ich am Anfang genannt habe, immer so im Bereich 2-2,5%, was eigentlich in Ordnung ist. Das ist so die Größenordnung, die sich auch die Fed vorstellt. Man muss schon davon ausgehen, dass die Inflationsraten sich jetzt deutlicher beschleunigen, um tatsächlich von einem größeren Rückschlag am Anleihemarkt sprechen zu können, meines Erachtens. Deswegen wäre ich da noch, vielleicht sollte man das noch dick unterstreichen, relativ entspannt.
Also der Bullenmarkt ist in dem Sinne
vorbei,
dass da einfach die Zuwächse nicht mehr da sind, weil
definitiv.
Wo sollen sie quasi auch herkommen?
Richtig, ja. Das ist aber nichts Neues, davon sprechen wir seit Jahren.
Ja. Man muss ja sehen, die deutschen 10-jährigen Zinsen waren im Tief im Sommer 2016 bei minus 0,19 war, glaube ich, minus 0,2%.
Ja.
Pi mal Daumen war der Tiefpunkt. Und heute stehen wir bei plus 0,6, also auch immerhin 0,8% auf 10 Jahre ist der Aufschlag, den man mittlerweile hat von den Tiefs.
Das wäre also nur, um mal eine Zahl zu nennen, wenn man die Couponzahlung unberücksichtigt lässt, wäre das ungefähr ein Verlust von 8%. Na, weil eine 10-Jährige hätte einen Coupon quasi von mehr oder weniger null, ja, dann braucht man auch den Coupon nicht mehr zu berücksichtigen.
Welche Couponzahlung? Das ist sehr oldschool.
Genau, sehr oldschool, richtig. Dann hätte man da seitdem einen Verlust von etwa 8% erlitten.
Was schon mal eine gewisse Hausnummer ist.
Ja.
Andererseits wird sowas nur noch von Versicherungen gekauft, die das bis zum Ende halten.
Richtig, die können dann auch die Anleihen entsprechend buchhalterisch umgruppieren, sodass dann da nichts passiert.
Aber was macht man dann im Anleihensegment? Ich meine, wir haben uns ja nun schon lange von Staatsanleihen-Pfandbriefen verabschiedet, was bisher jedenfalls auch richtig war.
Ja.
Wenn das so weiterläuft, sprich, dass der Rentenmarkt zwar nicht crasht, nicht wirklich aus dem Bett fällt, aber eben so auf Jahre hinaus mehr oder weniger Null bringt, kann man eigentlich, ja, was kann man guten Gewissens im Bondbereich kaufen?
Gut, man sollte schauen, dass man die Duration möglichst kurz hält, was den Gesamtmarkt angeht. Und ich denke schon, dass es auch immer wieder Opportunitäten geben wird, gerade im Unternehmensanleihenbereich, in verschiedenen Sektoren. Da gibt es immer wieder mal auch idiosynkratische Ereignisse, die dazu führen, dass die Kurse zeitweise zumindest abstürzen. Und da kann man immer wieder auch Chancen wahrnehmen, denke ich.
Ja, wenn wir nur einen graduellen Zinsanstieg bekommen oder Renditeanstieg, dann kann man weiterhin sagen, Carry is King. Sprich, ich muss mir Aufschläge suchen. Die werde ich typischerweise nicht in der Laufzeitprämie suchen, sondern eher bei Kreditrisiken oder eventuell bei Währungsrisiken, wobei das zweite Thema sicher das heißere ist.
Wovon wir auch stark gelebt haben in den letzten Jahren, war natürlich immer Rolling Down the Yield Curve, also richtig, dass man tendenziell längere Laufzeiten gekauft hat und sobald sozusagen die Erträge im Wesentlichen abgeschmolzen sind, weil am kürzeren Ende, also wenn die Anleihen nur noch 2-3 Jahre Laufzeit haben, ist in der Regel nicht mehr sehr viel damit zu verdienen. Also die Erträge, die man mit den Anleihen macht, sind eher hinten raus zu machen, also auf den längeren Laufzeiten. Davon haben wir gut gelebt in den letzten Jahren, aber die Zinsstrukturkurve, also der Unterschied zwischen den langen und den kurzen Laufzeiten, wird eher flacher oder ist sehr stark flacher geworden. Das ist also auch eine Ertragsquelle, die geringer geworden ist im Mittel.
Also zumindest bei den Staatsanleihen. Bei den Unternehmensanleihen muss man tatsächlich genau in den einzelnen Emittenten hineinschauen, wo die Kurve mehr oder weniger steil oder flach ist. Aber bei den Staatsanleihen definitiv, da ist die Kurve sehr, sehr flach, was eigentlich wieder nicht zu dem Inflationsbild passt. Also sind da so verschiedene Puzzlesteine, die nicht zusammenpassen. Ja.
Gut, die Befürchtung ist, glaube ich, dass wenn die Inflation ansteigt, dass halt die Fed in dem Fall auch gezwungen sein wird, schneller und stärker die Zinsen anzuheben. Dementsprechend ist das kurze Ende jetzt hochgegangen in der Zinsstrukturkurve. Ich glaube aber, dass auch diese Inflationserwartungen, was ja, glaube ich, letztlich entscheidend ist in dem Fall, auch übertrieben ist ein Stück weit. Das ist, denke ich, getrieben auch durch die Steuerreform. Man erwartet ja, dass die Unternehmen in den USA das Geld dazu nutzen werden, eben zu investieren, die Inflation weiter anzuheizen und auch die Energiepreise, die jetzt ja in Form des Ölpreises auch sehr stark gestiegen sind. Da ist es, denke ich, auch so, dass irgendwann mal die Shell-Producer in den USA wieder mit einspringen und die Ölpreise wieder etwas zurückgehen.
Ganz interessant ist vielleicht noch die Entwicklung, die sich Ende letzter Woche bei Walmart gezeigt hat, wo das Unternehmen explizit gesagt hat, dass man die Entlastung aus der Steuerreform gerne mit den Arbeitnehmern teilen möchte und die Löhne freiwillig erhöht. Mal sehen, ob das Schule macht.
Kann durchaus sein, weil Walmart ist einer der ganz, ganz großen Arbeitgeber in den USA.
Die größte im Einzelhandel sogar.
Also dann sogar das. Und man muss wissen, es gibt in den USA allein 11 Millionen Kassierer. Mehr als Lehrer zum Beispiel. Es gibt in den USA mehr Kassierer als Lehrer. Das ist vielleicht auch eine Aussage, die vielschichtig ist.
Hoffentlich werden die Lehrer besser bezahlt.
Ja, das stimmt. Ja, das mit dem Kassierer ist natürlich eine wahnsinnig elegante Überleitung zum Thema Consumer Goods. Wir als Investmentmanager hatten es in den letzten Jahren eigentlich relativ leicht, wenn man nur auf die großen, starken Markennamen gesetzt hat, auf die Nestles und die Unilevers und die Procter & Gambles, die eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg mehr oder minder in einer ziemlich geraden Linie nach oben gegangen sind. Coca-Cola, Pepsi, all diese Firmen, die Nahrungsmittel, Konsumgüter an den Endverbraucher verkauft haben. Diese Firmen haben plötzlich seit 1, 2, 5 Jahren ein Problem mit dem Wachstum. Nestle hat im letzten Sommer sein Wachstumsziel kassiert. Die haben immer gesagt, wir wollen so 5-6% organisch wachsen. Nachdem das 4 Jahre in Folge nicht funktioniert hat, hat man sich darauf geeinigt im Vorstand, dass man dieses Ziel einfach aufgibt. Wenn man sich,
Wie beim Klimaziel.
Das macht die Sache natürlich einfacher. Wenn man sich so eine Nestle anschaut, der einzige Bereich, wo die noch wachsen, ist im Bereich Health Science und Nutrition. Also das sind so gesunde Produkte. Alles andere, also Nahrungsmittel, Milch, vorgefertigte Nahrungsmittel, also die berühmte Tiefkühlpizza, das läuft alles nicht mehr. Und die Frage ist, was passiert da? Ist das eine grundsätzliche Änderung im Konsumentenverhalten oder im Markt? Wenn ja, wäre das keine guten Nachrichten für die meisten konservativ angelegten Portfolios, weil da sind diese Titel durch die Bank gut vertreten, haben aber eine nach wie vor relativ hohe Bewertung. Also die KGVs dieser Unternehmen sind typischerweise so um die 20. Also nicht eben Schnäppchenpreise. Also wie gehen wir damit um?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin etwas skeptisch, wenn man da schon das Ende der großen Marken einläutet. Klar ist, dass viele große Namen Probleme haben. Es gibt aber auch Gegenbeispiele. Pepsi zum Beispiel wächst nach wie vor auch ganz gut, auch in den letzten Jahren. Im Gegensatz zu Coca-Cola, der große Konkurrent, der letztlich aufs falsche Steckenpferd gesetzt hat. Da ist es tatsächlich so, dass wahrscheinlich die Konsumenten sich gewandelt haben, dass eben die Vorlieben umgeschwenkt sind, dass eben zuckerhaltige Produkte nicht mehr so en vogue sind. Das hat man auch bei McDonald's beispielsweise gesehen. Die haben einen Turnaround geschafft mit einer neuen Strategie, etwas gesünder das Ganze zu gestalten. Insofern wäre ich da skeptisch, da das Ende einzuleiten der Großmarken. Aber sicherlich gibt es einen Shift und man muss wahrscheinlich auch selektiver vorgehen, ganz genau hinschauen, welche Bereiche wachsen besonders gut. Wo setzen die Unternehmen auch die Schwerpunkte im Hinblick auf Innovation, auf Forschung und welche Trends gilt es eben auch abzudecken für die jeweiligen Unternehmen?
Also es sieht ja so aus, als würden eben einerseits tatsächlich das organisch grüne Gesunde wachsen. Da zählt dann natürlich auch dazu, dass lokale Marken anscheinend einen Aufschwung haben.
Da sind natürlich die großen Konsumgüterhersteller prädestiniert, weil die über sehr viele Marken verfügen.
Anheuser-Busch angeblich 365 Biermarken.
Ja, die dann teilweise nur lokal bekannt sind.
Genau.
Es ist zwar immer das Gleiche in der Flasche drin, aber es heißt jeweils anders.
Aber der Bierkenner, der ich nicht bin, aber der Bierkenner an sich schimpft ja immer darüber, dass alles Bier irgendwie gleich schmeckt und dass man zu dem lokalen Craft-Bier-Menschen muss, der einen echten Geschmack in die Flasche zaubert. Das zweite Problem scheint zu sein Billigmarken, die nicht mehr über die traditionellen Verkaufskanäle gehen müssen. Also früher hat Nestle sein Müsli einfach verkauft, indem Nestle die ganzen Regale in den Supermärkten einfach blockiert hat mit seinen Müslis und da ist halt kein anderer reingekommen. Jetzt im Zeitalter des Onlinehandels sieht das ein bisschen anders aus.
Genau.
Jetzt kann direkt vermarktet werden, es kann über Plattformen und das beißt natürlich auch die großen alteingesessenen Markenprodukte.
Also ich denke, man muss, wie wir schon gesagt haben, den einzelnen Titel anschauen und ganz wesentlich ist, wie ist die Umsatzentwicklung und wie ist die Gewinnentwicklung. Also sollte die Gewinnentwicklung weiterhin gut sein, aber die Umsatzentwicklung enttäuschend, da ist da irgendwas im Busch, dann ist das typischerweise Financial Engineering oder so etwas. Dann ist auch wichtig, wie ist die Kostenentwicklung? Sind Unternehmen in der Lage, zum Beispiel die Kosten zu drücken? Denn natürlich müsste ein riesiges Unternehmen wie Nestle Kostenvorteile haben gegenüber irgendeinem kleineren Hersteller. Also wie kann man diese Kostenvorteile umsetzen? Gibt es noch Preisüberwälzungsspielräume und so weiter und so fort? Aber wahrscheinlich ist die große Zeit der Konsumgüterhersteller eher vorbei. Es erinnert mich so ein bisschen an Pharma nach 2000, wo man eben auch gesagt hat, naja, da gibt es jetzt nichts mehr Großes, die Unternehmen sind teuer und es kommen keine Innovationen. Und dann gab es eben ein sogenanntes Derating dieser ganzen Branche, bis man dann eben auf vernünftige Bewertungen heruntergekommen ist und dann ging es wieder los. Und ich könnte mir vorstellen, dass so etwas auch einfach bei den Konsumgüterherstellern passiert. Also kein großer Kurseinbruch, aber eben eine, sagen wir, Seitwärtsbewegung und eine längerfristige Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt.
Man muss, glaube ich, aber auch vorsichtig sein, da diese Mode regional zu kaufen, gesund sich zu ernähren und eben einzukaufen, durchaus auch, glaube ich, Ausdruck dessen ist, dass es uns allen ganz gut geht, gerade hier in der westlichen Welt. Wir haben jetzt einen großen Aufschwung, die Arbeitslosigkeit gerade in Deutschland ist besonders niedrig. Da ist es dann auch vielleicht einfacher, mal eben das Bio-Hähnchen zu kaufen für einen höheren Preis. In Regionen, gerade wo es den Menschen vielleicht nicht so gut geht, und da wird das Wachstum auch in Zukunft herkommen, in Afrika, in Asien, da ist es so, dass diese Auswahl vielleicht nicht ganz so leicht fällt und dementsprechend da vielleicht auch in Zukunft Wachstum generiert werden kann.
Ein Aspekt, der vielleicht auch gegen das vorzeitige Ableben der Konsumgüter-Hoss spricht, ist, Konsumgüterhersteller sind die größten Bezahler oder diejenigen mit den größten Investitionsbudgets in der Werbung. Die können also auch Trends setzen. Und da sollte man vielleicht einmal wieder etwas glücklicher agieren als in der Vergangenheit und dann auf einmal neue Produkte oder neue Trends setzen, wo dann auch entsprechende Margen zu erzielen sind. Und da bin ich eigentlich ganz optimistisch, denn wir sind alle irgendwie manipulierbar.
Ja, ist es eine Lösung, wenn die Unternehmen einfach das machen, was bei Heinz passiert ist, also Heinz Ketchup, wo der Private Equity Investor reingekommen ist in Form von Jorge Lehmann, der einfach die Kosten brutal gesenkt hat und auf diese Weise die Margen von Heinz von 15% auf 27% raufgedreht hat? So jemand braucht dann kein Wachstum im Umsatz, sondern geht halt mit den Kosten runter. Bei anderen Unternehmen haben wir eigentlich immer gesagt, naja, das kann eigentlich nicht die Lösung sein, weil irgendwann sind die Kosten so weit gesenkt, dass einfach gar nichts mehr geht oder dass dann irgendwann auch das Produkt leidet.
Gut, was natürlich gegen diese Vorgehensweise spricht, ist diese Regionalisierung und die vielen Marken. Also in der Vergangenheit haben das ja schon die Konsumgüterhersteller probiert, indem sie Marken einkassiert haben. Und man muss natürlich sehen, dass man eine ähnliche Strategie fährt, wie zum Beispiel die Plattformstrategie in der Automobilindustrie. Also was unter der Haube ist, ist mehr oder weniger gleich, nur die Verpackung ist eine andere. Und das ist vielleicht auch das Geheimnis bei den Konsumgüterherstellern, wobei die vermutlich schon selber auf den Trichter gekommen sind und da entsprechend in der Vergangenheit tätig waren. Aber eventuell gelingt es dann noch, Kosten herauszunehmen.
So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Arp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.